Ich will ja nicht, ich will jetzt nicht Leuten zu nahe treten, aber ich wollte mal fragen, hat einer noch eine Ahnung, um was es letztes Mal ging? Nein, nein, ich frage nicht nach. Ich möchte aber trotzdem an dem ein Stückchen weitermachen. Was wir jetzt gerade mit dieser Band erlebt haben, war ein, würde ich mal sagen, ein Überblick über die letzten 20 Jahre, manche sogar noch älter, was sich in Liedern schon verändert hat, was an Bewusstsein sich in der Christenheit verändert hat, ist ganz außergewöhnlich. Also die Wiederentdeckung der Liebe Gottes zu uns ist vielleicht das Beste, was uns passieren konnte, auch in unserer Generation, so wie wir da sind. Weil wir waren zu lange in den Ketten, mir fehlt das an dem Slave so gut, Slave of Fear, wir waren zu lange oft in diesen Ketten eingefangen, der Gesetzlichkeit. Und wenn wir es mit diesem Jesus zu tun hat, dann haben wir es mit einem Repräsentanten Gottes zu tun, der sagt, so, der alte Bund ist vorbei. Der alte Bund ist vorbei. Mix das bitte nicht durcheinander. Ich bin der neue Bund. Das sagt er beim Abendmahl. Das ist der Kelch, das ist das Brot in meinem neuen Bund. Ich bin der neue Bund. Das ist eine komplette Kehrtwende. Und wir haben sie nicht begriffen. Das muss man dazu sagen. Es sehr schnell, schon nach den ersten 200, 300 Jahren, wo dann das Christentum ganz schnell in die Chance kam, ja, ein bisschen Macht unter die Flügel zu kriegen, nicht mehr die Unterdrückten und Verfolgten zu sein, sondern am Staat mit Anteil zu haben. Von diesem Moment an musste natürlich auch jetzt wieder Prinzipien her, mussten wieder Gesetzlichkeiten her. Und der Bund, der Jesus mit uns geschlossen hat in seinem Blut, ging immer mehr in Vergessenheit, rutschte immer weiter nach hinten. Immer wichtiger wurde es, zum Beispiel alle Gesetze zu kennen. Was unsere Kinder normalerweise im Kindergarten oder ein bisschen darüber hinaus zuallererst lernen, sind die 10 Gebote. Und wenn es eine Bewegung gibt, und die gab es, und die kommt immer, pusht immer wieder mal hoch, man möge doch in allen Klassenzimmern die 10 Gebote aufhängen, dann merkt man, wie weit wir schon sind. Keiner kam auf die Idee, mal die Bergpredigt aufzuhängen. Das, was Jesus am Herzen lag, weg, wieder ersetzt durch ein ganzes System von Gesetzen, von Möglichkeiten, weil so müssen wir natürlich besser funktionieren und man kann auch die Leute besser kontrollieren. Wenn du bestimmte Dinge nicht tust, dann bist du ein mittelprächtiger Höllenbraten. Ja. Ja, so. Wenn du was nicht tust, wenn du so und so nicht reagierst, dann bist du ein Höllenbraten. Wie viel in sehr christlichen Familien war zum Beispiel der Punkt, wenn ein Mädchen nach Hause kam und es war schwanger, raus! Unsere ganze Ehre steht auf dem Spiel. Du hast Gesetz gebrochen. Schäm dich! Du bist nicht länger meine Tochter. Beim Jungen, da merkt er das nicht so stark, nicht? Aber bei ihr, weil sie wurde ja schwanger. Und das waren christliche Familien. Die legten Wert darauf, dass die Sachen stimmen. Denn dieser Gott lässt nichts durch. Ja, im alten Bund. Im Alten Bund schauten die Leute, und das war ein Teil dieses Alten Bundes, den Gott geschlossen hat, um den Menschen überhaupt mal beizubringen, was es heißt, mit einem Gott zusammenzuleben, der auch sagen kann, wo es lang geht. Die guckten nach oben. Ist Gott zufrieden mit dem, was ich mache? Ist er nicht zufrieden? Wie kann ich ihm mehr gnädig stimmen? Da ging es nicht einmal ums Jenseits. Da ging es um Segen, Segen. Gott, wir brauchen Segen. Ja, und der Segen blieb dann immer aus, wenn sie wieder anderen Göttern nachgelaufen sind. Und so musste Gott immer wieder sagen, hey Leute, ich habe es euch gesagt, wir haben diesen Bund miteinander geschlossen. Ich sorge für euch, wenn ihr euch nach dem richtet, was ich mir von euch erwarte. Ich sorge für euch. Und wenn ihr mir abhaut, wenn ihr wieder untreu werdet, dann werdet ihr es zu spüren kriegen. Und so war das ganze Alte Testament hindurch. Und dann kommt Jesus und sagt, das war alt. Es hatte seine Zeit, es war wichtig, aber jetzt kommt was Neues. Es dauert ein paar Jahrhunderte, bis die Prophetie des Jeremia durchkam, die hier vorne hängt. Jesaja, Entschuldigung. Ja, das ist der dritte Satz. Ja. Er hat was geahnt und viele Propheten haben das geahnt. Es kommt mal etwas anderes als das. Das, was wir momentan erleben, ist vorläufig. Und dann kommt die Erfüllung. Und Jesus war die Erfüllung des alten Bundes. Mit seinem Tod am Kreuz war ein für alle Mal Schluss mit dem Opferkult. Ein für alle Mal. Da floss kein Blut mehr, weil auch innerhalb von wenigen Jahren der Tempel weg war. Gott hatte seinen Plan. Und wenn wir wieder zurückkehren in diese alten Muster, dann verpassen wir das Beste, was Gott uns angeboten hat. Wir haben heute viel von der Liebe des Vaters gesungen. Also alles Dinge, wo ich mir sagen muss, ich meine, ich bin jetzt schon, das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, wenn ich so mitbekommen habe, was so früher dann so gesungen wurde, selbst wenn es ganz moderne Lieder waren, dann Hilf Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin, hier auf Erden bin. Wie beglückend. Das heißt im Klartext, wir sind erst am Anfang, also ich denke, es ist in der Christenheit eine Sehnsucht aufgebrochen nach einem nahbaren Gott, nach einem, mit dem man zusammen sein kann. Jesus hat alles dafür getan, damit wir endlich begreifen, ich bin nicht so, wie du denkst. Ich bin anders. Ich gebe euch auch nicht 200 oder 600 Gebote, wie im Alten Testament, sondern one. Eins, das sich nicht auseinandernehmen lässt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann wird er noch deutlicher und sagt, liebt einander, das ist anscheinend ihm das absolut Wichtigste, zeichnet sich auch schon im Alten Testament ab. Immer wieder, wenn man mal das Alte Testament unter einer einzigen Rücksicht liest, Jesus, wo bist du da? Dann kommt an allen Ecken, Enden kommt er hoch. Sagt er hier, huhu, siehst du? Wenn Gott sich im Alten Testament beschwert hat, dann hat er gesagt, wenn ihr es besser machen wollt, dann guckt doch mal darauf, wie ihr miteinander umgeht. Ob ihr Gerechtigkeit in eurer Mitte hochhaltet, dass nicht die Schwachen und die Armen unterdrückt werden und die Reichen es immer besser geht. Gott hat es bis ins Detail gesagt, was ihm eigentlich am Herzen liegt. Er hat gewusst, das hat keinen Sinn, die kapieren es nicht, aber der neue Bund, da werden sie es vielleicht verstehen. Vielleicht verstehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die letzten 2000 Jahre Christenheit sind nicht ein Ruhmesblatt. Vielleicht 200, 300 Jahre, wenn man sie alle zusammennimmt und so. Aber sie sind nicht ein Ruhmesblatt des Verstehens dieses unseres Gottes. Wenn ich mir heute die Lieder anhöre, dann sage ich mir, es ist was kapiert. Das ist verstanden. Dieser Gott nimmt uns an als seine Kinder. Wie geht man denn mit Kindern um? Da gibt es hier Spezialisten. Und manche, die es schon waren und, naja, heute auch noch brauchen, wenn die Kinderlein größer werden und nicht so sind, wie man gerne selber hätte. Gut. Er sagt, ihr seid meine Kinder. Anders ausgedrückt. Jesus hat gesagt, redet doch mal euren Gott im Himmel mit Abba an. Mit Papi. Auf Deutsch mit Daddy. Mit Paps. Redet ihn doch mal an. Merkt ihr, wie euch das im Hals stecken bleibt? Weil ihr noch Restposten von einem alten, ehemaligen Bund in euch drin habt. Man kann doch nicht mit Gott so reden. Vielleicht nicht in der liturgischen Feier, in einer großen Gemeinde, aber in meinem persönlichen Gebet zu Gott, du Vati, oder du Jesus. Jesus sagt ja im Johannesevangelium ganz deutlich, weil da wurde er ja gefragt, nicht? In einer dramatischen Situation wurde er von Philippus gefragt, hey, zeig uns doch mal den Vater, wenn du schon gehst. Dann sagt er, Mensch Philippus, ich bin schon so lange bei euch, du hast immer noch nichts kapiert. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Wir müssen niemals mehr, gar nie nicht, die Angst haben, dass wir Jesus zu viel Ehre zukommen lassen. Dass er zu sehr verehrt würde. Dass der Vater in den Hintergrund tritt. Nichts erfreut unseren Vater im Himmel mehr, als wenn wir Jesus lieben und verehren. Da kriegt er seinen vollen Teil mit ab und sagt sich, wow, genau das habe ich ja gewollt. Ich wollte nicht irgendjemand sein, sondern ich wollte mit euch zusammen, sowas wie eine Familie haben. Jesus hat nicht nur einmal gesagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also in allem, was in seiner Botschaft rüberkommt, merkt man ganz deutlich, er zielt darauf ab, dass seine Nachfolger verstehen, was am Kreuz passiert ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das, man kann sagen, ein Gebot ist nicht viel Gebot, ne? Aber es hat eine hohe Qualität. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir letztes Mal waren. Was kann unsere Gemeinde attraktiver machen, mal vorsichtig ausgedrückt? Das letzte Mal habe ich ein bisschen davon gesprochen, wie wir ehrlicherweise jeder uns Gott so lange hinhalten, dass er uns verändert. Ein veränderter Mensch ist immer ein Fragezeichen für jeden anderen, der mit einem länger zu tun hat. Das passiert auch in Familien. Aber dieses liebt einander, wie ich euch geliebt habe, wir müssen das nicht so dramatisch riesengroß sehen. Wir kriegen das nicht hin, hier die ganze Siedlung abzuknutschen und Liebe entgegenzubringen. Aber was wir können, ist, wo ist denn mein nächstes Umfeld? Wo ist mein nächstes Umfeld? Was wäre, wenn ich meine Familie so lieben würde, wie Jesus mich liebt? Was wäre da? Was wäre, wenn ich mich so, wie es ganz deutlich in der Schrift steht, wenn ich mich zunächst mal unterordne, nicht nur die Frauen den Männern, auch die Männer den Frauen, das ist eine gegenseitige Unterordnung. Was wäre anders? Wie viel Spannung würde rausgenommen? Wie würden wir mit größerer Ehrfurcht miteinander umgehen? Nicht so als, wir haben es ja. Ne? So sind wir halt verheiratet, ziehen wir es durch. Das ist hundertprozentig nicht der Wille Gottes. Und zum Beispiel eine Familie, die verändert wird durch dieses eine Gebot Jesu aus dem neuen Bund. Nothing else. Nur dieses eine Gebot. Wenn eine Familie dadurch verändert würde. Oder vielleicht eine kleine Arbeitsgruppe. Das hat was Attraktives an sich. Wir können uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen strampeln. Wir können das mitten auf dem Kreisverkehr unten machen, da wo der Golf im Mixer steht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, welches Denkmal da steht. Golf im Mixer? Nicht? Das ist ein Golf. Können wir ja da hingehen und können uns da ja aufhängen und oder irgendwas machen und das Aufsehen erregen. Wir kommen in die Zeitung rein. Es wird nicht einer mehr kommen. Ich hatte heute sehe ich es eher als ein zweifelhaftes Vergnügen. Ich war Dekanatsjugendseeler in Seelsorger in Hof an der Saale. Und wir kämpften um jeden einzelnen jungen Menschen. Und die einzige Attraktion, die es in dieser damals wie auf einer Halbinsel liegenden, da ist die Tschechei und da ist die DDR gewesen, nicht so, das war eine Halbinsel, da ging nichts weiter. Ich konnte nachts mit den Ministranten auf der Autobahn spazieren gehen, an den Wachtürmen entlang, nicht? Und bis uns einer bemerkt hat und dann gingen die Scheinwerfer an, boah, da kommt wieder ein aggressives Trüppchen aus dem Westen, das uns unbedingt in unser Paradies rein will. Ne? Das ist Schwachsinn, ja. Aber die Buben haben das halt geliebt und das haben wir öfters gemacht und das war jedes Mal ein Schmankerl. Gut, da war ich also Jugendseelsorger und wir haben gesagt, wir müssen an Jugendliche rankommen. Wo treffen die sich? Und dann hat es damals diese Sorte von Beatpartys gegeben. Und da wir ein paar Leute kannten, die wirklich gute Musik machten, die hießen die Randellis. Und diese Randellis, die haben dann immer auf der Beatparty im Jugendzentrum der Stadt Hof gespielt. Und das war nicht ganz billig, das Ding mieten und dann vor allen Dingen alle Schäden bezahlen, die da gemacht wurden, heruntergerissene Waschbecken und so. Ja, das war damals schon so. Also von wegen, dass der Randalismus eine Erfindung unserer letzten 20 Jahre ist, no. Nein, war damals schon so. Jedenfalls haben wir dann nach einem Jahr Bilanz gezogen. Also wir haben uns wirklich angestrengt. Ich habe einen Kurs bei der Bayerischen Industrie- und Handelskammer gemacht, um hinterm Tresen zu stehen und Würstel zu verkaufen. Sonst hätte ich das nicht dürfen. Also habe ich das gemacht und habe versucht, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wir haben sie eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Ich weiß nicht, was wir noch alles gemacht haben, um an junge Menschen heranzukommen in dieser relativ trostlosen Stadt damals. Da war ja nichts. Und der Heißluftballon kam erst viel später. Wurde dann in Naila niedergelassen, da hatten wir auch eine Jugendgruppe. Aber sonst war nichts. Und da haben wir gedacht, da müssen wir doch denen eine Richtung geben, ein Licht aufstecken oder irgendwas tun. Ich hatte einen ganz tollen Jugendpfleger an der Seite und wir haben also gedacht, das ist es. Nach einem Jahr haben wir Bilanz gezogen. Für unsere damaligen Verhältnisse waren 5.000 Euro grob, nicht Euro, sondern D-Mark, unglaublich viel. Das war die finanzielle Bilanz und jetzt kommt die personale Bilanz. Nicht einer ist in unseren Jugendgruppen aufgetaucht. Nicht einer. Nicht einer. Da haben wir gesagt, irgendwas machen wir falsch. Das war schon die erste Erkenntnis. Wenn ich heute sage, wir haben das Pferd nicht von hinten aufgezäumt, sondern vom Wagen aus aufgezäumt. Das funktioniert heute schon gar nicht mehr. Wir können machen, was wir wollen. Es funktioniert nicht. Das Einzige, was Menschen überzeugt, ist derjenige, der auf deinem Sitz sitzt. Der ist überzeugend. Der ist es. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, ich will euch ja nicht zu lange strapazieren, aber von Jesus her gesehen ist das eine ganz klare Geschichte. Wenn wir das wieder zum Gesetz machen würden, würden wir auch wieder scheitern. Er sagt, es geht nur mit mir. Das ist der neue Bund. Wir sind Mitglieder dieses neuen Bundes mit Jesus zusammen. Das geht nur mit ihm, nicht mit jemand anderem. Da hilft selbst McKinsey nichts. Der hat mal einen tollen Artikel, ich habe mir sowas immer aufgehoben, einen tollen Artikel geschrieben über, die Kirche hat ein tolles Angebot und eine miserable Marketingstrategie. Das ist McKinsey, also der Berater für große Firmen, nicht? Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir was dran ändern, nicht? Aber die Marketingstrategie Gottes ist anders. One by one, kann man jetzt doppelt sehen, einer nach dem anderen und oder one by one, gewonnen durch einen. Ja, one by one. Und dieses one by one möchte ich jetzt mal gerade noch in ein biblisches Wort kleiden. Das schauen wir uns ein bisschen näher an und empfehle es sehr der des Nachdenkens, wenn man wieder zu Hause ist. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Ja, okay. Er ist der Weinstock und der Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Also es scheint schon Gott zu interessieren, dass in unserem Leben sowas wie Frucht entsteht. Vorsichtig. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich muss sagen, wir haben zwei Weinstöcke bei uns an so einer Holzwand von einem Carport. Und letztes Jahr haben wir gar nichts an dem gemacht. Und ich habe dann im Herbst geerntet. Zwei Weinstöcke. So eine Handvoll nicht ausgebrüteter Trauben. Warum? Ganz simpel. Weil der Weinstock explodiert ist. Der ist über die Holzmauern durch, die Flechten durch, in den Carport rein. Da musste man da einmal abschneiden, damit das Auto noch rein kann. Dann hat eine Strebe hat sich gedacht, ich will bessere Luft. Und hat sich in der nebenstehenden Esche hochgeschraubt, tatsächlich bis in die Spitze. Also ich vermute, dass dieser Arm mindestens 10, 12 Meter lang war. Vom Weinstock rüber, über den Wassertrog rüber, rauf in die Esche. Und dann war natürlich klar, für die beiden Weintröpfchen war nichts mehr übrig. Also es ist notwendig, dass Gott uns hilft, dass er dabei ist. Und dass der Vater auf uns guckt, wenn er uns eine wunderbare Freude machen will, indem wir Frucht bringen. So, bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Es ist so simpel. Es ist so einfach. Ihr könnt nur dann etwas Wertvolles in eurem Leben weiterbringen, wenn es mit ihm zusammen geschieht. So eine Rebe, für sich genommen, wunderschön zur Verzierung einer großen Tafel. Aber wenn man sie liegen lassen würde, kann man Glück haben, wenn es Rosinen werden. Ansonsten sitzen da hunderte von Fruchtfliegen drauf und das Ganze verfault. Mit mir zusammen könnt ihr Frucht bringen. Es geht weiter. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir lebt, so wie ich in ihm, er bringt den ganzen neuen Bund in dieses eine einzige Wort vom Weinstock rein. Ihr lebt in mir und ich lebe in euch. Ob wir das kapieren, ist eine ganz andere Frage. Ob wir uns dessen bewusst sind, dann, wenn es uns nicht sonderlich gut geht und wenn wir denken, oh, es war wieder mal alles schief, was da so bei mir gelaufen ist. Das ist altes Testament, das ist Gesetz. Hier kann ich sagen, Jesus, du bist bei mir und du hast mich nicht verlassen. Ich bitte dich, dass du mich an dem oder an jenem Punkt veränderst. Ich krieg das alleine nicht hin. Wir können doch unserem Gott nichts vormachen. Der kennt uns doch durch und durch. Meine Güte. Wie viele Leute denken so, ja, wenn ich jetzt das Genick einziehe und ein bisschen aufpasse und dass er nicht auf meinen Bildschirm schaut von meinem Computer, dann merkt das nicht. Er merkt, meine Güte, bevor das über meinen Bildschirm flattert, er merkt es doch. Um alles in der Welt. Wir haben manchmal so Vorstellungen von Gott, die sind richtig originell, würde ich mal vorsichtig sagen. Ich weiß nicht, woher wir das haben. Ist das unsere religiöse Erziehung gewesen? Ein Auge ist, das alles sieht, selbst was im Dunkeln und Nacht geschieht. Nein, Jesus sagt, ich bin bei euch und ich bin in euch und ihr seid in mir. Und wenn wir zwei so zusammen sind, dann kommt dabei was raus. Wir sind doch resultatorientiert, also zumindest als Schwaben. Wir wollen was rauskommt aus der ganzen Geschichte, aber nicht per Plan, wie wir es dann gerne hätten. Und dann haben wir einen wunderschönen Plan, lieber Gott, segne den. Nein, erstmal sagt er, du bist mir viel wichtiger. Ich möchte nicht irgendein Stück Papier. Ich will dich. Ich will deine Art, wie du lebst, wie du guckst, wie du lachst, wie du weinst. Ich will da mit dabei sein. Und wir beide zusammen verändern etwas. Zuallererst dich. Und dann um dich herum wird auch was passieren. Du wirst es vielleicht gar nicht mal so stark merken, aber andere merken es und es wird für sie vielleicht sogar zum Heil werden, dass sie es merken. Gucken wir noch ein bisschen rein. Ach, wer nicht mit mir verbunden bleibt, der wird wie ein abgeschnittener Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt. Und ihr werdet es bekommen. Wenn ihr reiche Frucht bringt, erweist ihr euch als meine Jünger. Und so wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Also, nochmal diesen Dreh. Wenn wir mit ihm verbunden wirklich Frucht bringen, dann verherrlicht das Gott. Das ist das, was haben wir ja in unserem Herzen. Deswegen machen wir Lobpreis. Und es ist eine Notwendigkeit, dass wir Lobpreis gemeinsam machen, weil wir nur so einen Blick über unsere eigene kleine Welt hinauskriegen. Jesus, du bist wichtig. Vater, du bist wichtig. Ich möchte, dass du was in meinem Leben so veränderst, dass du Freude daran hast, was dabei rauskommt. Und ich kann es nur auf meine Weise, an meinem Ort, mit den wenigen Leuten, mit denen ich zu tun habe. Aber ich kann es, weil du dabei bist. Nicht, weil ich es muss. Nicht, weil ich es muss. Alles, was uns aufgezwungen wird, ist letztlich nichts wert. Das ist die Tragik des Alten Testaments. Deswegen hatten die auch keine Hoffnung aufs Jenseits. Es ging um das Leben hier. Das heißt, wenn ich mich zusammenreiße und alles gut und richtig mache, so wie Gott das will, dann wird er mich segnen. Und das war auch so ein Abkommen. Deswegen ist zum Beispiel im Christentum des Neuen Bundes, muss ich jetzt schon sagen, im Christentum des Neuen Bundes ein Wohlstandsevangelium absolut nicht dran. Das ist alttestamentlich. Neutestamentlich ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast was, das Beste, was es gibt, die Beziehung zu mir. Du hast das Beste, was es gibt. Werd dir dessen bewusst. Es ist ein Geschenk Gottes, mit ihm zusammenleben zu dürfen. Das hatten die Juden über 1000 Jahre nicht. I'm not a slave of fear. Ich bin kein Kind der Angst mehr. Ich bin kein Sklave mehr von irgendwelchen Erwartungen, die mich erdrücken. Sondern ich bin ein Kind Gottes. Wie oft haben wir das heute gesungen? Rein zufällig, wir haben uns nicht miteinander abgesprochen. Aber das ist der Inhalt unseres Lebens. Und der Inhalt jeder Gemeinde. Wenn sie was anderes macht und wenn sie andere Dinge betreibt, dann betreibt sie ein Stückchen weit auch den alten Bund. Wenn Druck entsteht, wenn Leute sich was verdienen sollen vor Gott, dann sind wir da, wo wir niemals hin hätten sollen, seitdem es Jesus gibt. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Einzige bist, der den neuen Bund verkörpert. Dass unser Bund mit Gott in dir verankert ist. Was du getan hast, was du uns an Liebe gezeigt hast, das kann sich in unserem Leben entfalten. Und wir wären glücklich, wenn wir das erleben dürften. Jeder von uns in seinem Leben, dass er merkt, oh, das war jetzt von dir. Da hast du mir geholfen, mal den Mund zu halten. Da hast du mir geholfen, mal nicht auf mein Recht zu pochen, sondern nachzugeben. Herr, ich warte auf diesen Eingriff deiner Liebe in das Leben von jedem von uns. Denn darauf wartet die Welt, hungriger als je zuvor. Amen.